Ein Podcast der Transformationscoaches für Nachhaltigkeit und Digitalisierung für das Gastgewerbe in NRW.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Transformationscoaches für das Gastgewerbe in Nordrhein-Westfalen und heute mit einem besonderen Gast und zwar nicht bei uns aus dem Team ausnahmsweise mal, sondern von extern und zwar Willi Schaub, Geschäftsführer der Luise Albertshalle in Oberhausen. Hallo Willi.
Guten Morgen, hallo Pia.
Super, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dich mal ein wenig mit mir auszutauschen zum Thema Nachhaltigkeit, weil wir beide haben uns ja Anfang des Jahres in Essen kennengelernt und direkt ein paar Überschneidungen der Themen gefunden und dementsprechend nachdem wir ja jetzt schon einige Monate zusammengearbeitet haben und am Thema Nachhaltigkeit gemeinsam gebastelt haben, war es vielleicht jetzt dann der gute Punkt, mal zusammenzukommen und mal mitzuteilen, wie ihr den Weg so bestritten habt. Genau, aber vielleicht magst du dich einmal kurz selbst vorstellen und den Zuhörenden einmal ein bisschen erzählen, was Nachhaltigkeit für dich im ersten Sinne erstmal so bedeutet.
Okay, mache ich gerne. Danke für die Einleitung und die kurze Vorstellung. Genau, mein Name ist Willi Joe Schauk. Ich bin hier in Oberhausen Geschäftsführer der Luise Albertshalle, die es schon seit 60 Jahren am Ort gibt. Also eine alte Betonkiste, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich bin seit, ich glaube mal 35 Jahren oder sowas grob in der Veranstaltungsbranche, eigentlich fast immer mein gesamtes Berufsleben. Da gibt es natürlich enge Überschneidungen oder etliche Überschneidungen mit der Gastronomie, weil Veranstaltungen, und das machen wir ja, funktionieren ohne gastronomische Versorgung meistens nicht so toll. Oder sie können nicht lang dauern, weil die Leute halt irgendwann Hunger oder Durst kriegen. Also ein großer Bestandteil und ein Haus, wie ich es jetzt führe, eigentlich ein kleines Kongresszentrum, würde ohne Gastronomie überhaupt nicht gehen. Wir haben eine Exklusivgastronomie hier am Ort, mit denen wir sehr eng und dicht verzahnt auch zusammenarbeiten. Und deswegen passt das eigentlich, glaube ich, ganz gut auch in euer Themenspektrum mit rein. Zudem gibt es, glaube ich, für bestimmte Parts der Gastronomie auch insofern durchaus Parallelen, weil wir natürlich in erster Linie große Häuser managen müssen. Das ist ja bei Hotels oder bei größeren Restaurants durchaus auch der Fall. Mit allem, was dazugehört, wie Energieverbräuche, Bestellwesen, Personal, Probleme oder nicht Probleme, aber auf jeden Fall sehr viel Arbeit mit externem Personal, mit den Kosten, die damit verbunden sind und ein paar andere Geschichten. Also da gibt es relativ viele Parallelen dazu. Genau, das war das, wie ich zurzeit arbeite und in welchem Bereich wir uns bewegen. Ich soll was sagen, was Nachhaltigkeit für mich bedeutet. Ne? Okay, ich bin ein Kind der 80er Jahre, also natürlich früher geboren, aber so die prägende Zeit waren die 80er Jahre. Ich habe Abi gemacht, 83. Das war eine Zeit, als man eigentlich damals schon mit dem Weltuntergang gerechnet hat, da vielleicht eher mit Atomkrieg oder sowas, aber natürlich auch mit saurem Regen und ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war es eine Doom-Zeit, so gefühlt, ähnlich wie jetzt. Klar, die Welt ist zwischendurch nicht untergegangen, sondern tatsächlich zwischendurch ein bisschen heller geworden und dann wieder jetzt hat es sich ein bisschen verdunkelt. Also bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass es auch weitergeht. Aber die Folge dieser Sozialisierung, sage ich mal, ist, dass wir damals schon sehr, sehr stark auf die Themen der Endlichkeit unserer Ressourcen und dem pfleglichen Umgang mit denen gestoßen sind und damit groß geworden sind. Und dieses Thema hat mich tatsächlich nie verlassen. Ich habe das dann eher privat, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Also ich habe zum Beispiel lange Zeit kein Auto besessen. Ich fahre mit dem Fahrrad von Essen nach Oberhausen zum Arbeiten. Ich hatte das auch früher an anderen Stellen schon gemacht, wo ich eigentlich immer mit Öffis beziehungsweise mit dem Fahrrad gependelt bin. Das sind so die kleinen persönlichen Beiträge. Ich versuche, wenn irgendwie möglich, nicht zu fliegen in Urlaub oder sonst irgendwo hin. Und so ein paar Sachen, aber wir wissen natürlich alle, dass es eigentlich nur ein kleines Feigenblatt ist. Natürlich ist jeder selber dazu aufgerufen, was zu tun, aber einen viel, viel größeren Impact haben natürlich erstens die wenigen riesigen Unternehmen, die für, ich glaube, 70% der Vergiftung unserer Welt zuständig sind und im kleineren natürlich alle anderen Unternehmen, die an einem gewissen Hebel sitzen. Und jetzt meine ich mal einen kleinen Rundschluss, dann bin ich aber auch fertig. Wenn ich vorher von großen Häusern gesprochen habe, tatsächlich ist dieses, wo ich jetzt bin, das erste in meiner Karriere, wo ich, glaube ich, tatsächlich sowohl in der Nachhaltigkeit als auch durch Nachhaltigkeit wirtschaftlich etwas bewegen kann. Und das ist jetzt die Quintessenz, die wir die letzten, ich denke mal, 10 Jahre in diesem ganzen Themenspektrum haben, dass wir tatsächlich Ökonomie und Ökologie versöhnen können, respektive wir können sogar in erheblichem Maße profitieren.
Ja, absolut. Danke für diese ausführliche Erläuterung, auch wie dich das quasi zu dem Thema geführt hat, weil es fängt ja bei den meisten immer erst im Privaten an, bevor man sich dann Gedanken macht, ah, wie kann ich das denn jetzt vielleicht eigentlich auch in meinem beruflichen Kontext irgendwie einbringen? Und vielleicht kommen wir da dann auch direkt zur nächsten Frage, was denn der konkrete Auslöser war im beruflichen Kontext jetzt Nachhaltigkeit auf die Agenda von der Luise-Albertshalle zu bringen.
Genau, wie gesagt, ich war früher in anderen Unternehmen, also auch schon als Geschäftsführer tätig, aber das letzte Unternehmen, wo ich war, wir hatten zum Beispiel, wir haben viele Messen gemacht. Messen sind extrem schwierig zu handeln, was Nachhaltigkeitsaspekte angeht, weil über 90% im, ich glaube, Scope 2 und Scope 3 heißt das halt, also wie reisen die Leute an, wie werden Messebaumaterialien zum Ort hintransportiert und abtransportiert und nur ein ganz, ganz winzig kleines Teil entsteht eigentlich durch die Messeorganisation selbst. Das Haus, das wir oder die Häuser, die wir damals betrieben haben, die waren alle auch sehr alt, energetisch eine Katastrophe. Aber es gab auch tatsächlich keine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern, weil die hingen halt an der Gasversorgung dran. Es gab keine Möglichkeit, Nahwärme oder sonst irgendwas zu installieren, wenn es nicht irgendjemand anders gemacht hätte. So. Und das ist in diesem Haus tatsächlich insofern anders, als wir sowohl jetzt von unserer Situation, also wie wir tatsächlich liegen, weil wir liegen direkt über der Straße vom örtlichen Energieerzeuger und sind direkt jetzt auch ans Nahwärmenetz angeschlossen, was schon mal ein echter Bringer ist im Vergleich zu den früheren Häusern. Also wir verbrennen kein Gas oder Öl oder sonst irgendwas, sondern wir hängen direkt an der Nahwärme und das ist, glaube ich, zu 40% oder mehr aus nachwachsenden Rohstoffen und so weiter erzeugt. Also da gibt es schon mal so ein kleines Label dafür. Dann beziehen wir über den gleichen Erzeuger 100% Ökostrom, auch zertifiziert, was schon mal ziemlich gut ist. Das heißt, wir haben die zwei großen Einkaufsbereiche Energie und Wärme schon mal abgedeckt und sind dort relativ weitgehend nachhaltig. Und jetzt kommt so denn die kleinteiligen Maßnahmen und da haben wir das angesetzt. Ausgangspunkt war eigentlich der Energieaudit. Ich weiß nicht, ob das den Zuhörern allen ein Begriff ist. Das ist eine. Sag du was?
Ja, erläutert das gerne, weil ich glaube, nicht alle, die zuhören, wissen, was der Energieaudit ist. Und der Podcast soll ja auch ein bisschen zur Aufklärung und zum Lernen dienen. Deswegen hol da gerne auch nochmal aus.
Also Energieaudit ist tatsächlich eine verpflichtende, gesetzlich verpflichtende Maßnahme für Unternehmen, glaube ich, ab KMU-Größe. Und wir als öffentliche Unternehmen fallen in diesem Fall ebenfalls unter diese Pflicht zu auditieren. Das heißt, sie müssen sich oder wir müssen uns einen Auditor suchen. Das ist eine Beratungsfirma meistens und dieser Auditor analysiert dann unsere Energieverbräuche, ganz, ganz grob gesprochen. Das heißt, man schaut sich Lastgänge an, man schaut sich an, wo kommt die Energie her, wo wird sie verbraucht. Das wird sehr, sehr ordentlich und sehr genau gemacht. Das kostet auch ein bisschen Geld, also in unserer Größenordnung ungefähr so um die 20.000 Euro. Das gilt dann für 5 Jahre, meine ich, und dann wird dieser Audit wiederholt. Das klingt jetzt erstmal nach Pflicht, tatsächlich aber liefert eine Fülle von Daten. Und ich bin ein Fan von Daten, ich bin auch ein Fan von Kennzahlen und Ähnliches. Nur wenn du gute Daten hast, das gilt für die Buchhaltung genauso in dem Fall wie für die Energiedaten, kannst du tatsächlich deine Schlüsse draus ziehen und dein Handeln steuern strategisch in die Zukunft hinein. So, mit diesem Energieaudit hatten wir die Daten und konnten auch die Empfehlungen, die uns die Auditoren gegeben haben, mal beginnen sukzessive abzuarbeiten und dann auch sehen, wo sind die Stellschrauben, die wir noch drehen können, wo gibt es einen Impact, wo wir uns deutlich oder weniger deutlich, aber auf jeden Fall verbessern können. Und da kommen wir jetzt zur Ökonomie und Ökologie, weil es gibt ein paar sehr, sehr einfache Maßnahmen, die auch diese Auditoren denn regelmäßig empfehlen. Wie gesagt, der Energieaudit ist nicht Pflicht für kleinere Unternehmen. Wahrscheinlich Großteil deiner oder eurer Zuhörer fallen nicht unter diese Verpflichtung. Man kann es aber trotzdem machen lassen. Allein mal einen Lastgang abzurufen bei dem örtlichen Energieversorger bringt schon einiges. Und dann mal die Verbräuche zu analysieren, bringt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Große Häuser wie unsere mit ungefähr, was haben wir, 240 oder ähnliches Betriebstage, an denen das Licht leuchtet, also Lampen brennen und Heizung oder Lüftung oder Kühlung an ist oder am besten alles zusammen, plus Kühlhäuser in der Gastronomie, plus die Küche im Betrieb und ähnliches. Insofern kreuzen sich da die Wege wieder ein bisschen. Das gibt natürlich ein großes Spielfeld von Einsparungsmaßnahmen, die wir jetzt begonnen haben, indem wir, ich sage mal, relativ einfache und unauffällige Lämpchen, die aber alle noch hochvolt, irgendwas, wie heißen die, entweder Energiesparlampen oder ähnliche waren, ausgetauscht haben gegen LEDs zum Beispiel. Das ist eine Maßnahme, die kann man mittlerweile praktisch in jedem Fall innerhalb eines Jahres refinanzieren. Also weniger als ein Jahr normalerweise sind die Investitionskosten durch die Energieeinsparung wieder reingeholt. Das ist ein unglaublicher Hebel und das geht ja dann über die nächsten Jahre noch weiter. Das sind so Sachen, die wir daraus gelernt haben. Und dann haben wir mal jetzt in einem nächsten Projekt, wir sind jetzt in einem Öko-Profit-Projekt drin, das geht ein Jahr lang, kriegen dort über ein Jahr lang auch kontinuierliche Beratung, geht in genau die gleiche Richtung. Da haben wir uns jetzt so einen Arbeitskatalog aufgestellt, den wir versuchen, so sukzessive abzuarbeiten und damit die Potenziale auszuschöpfen, die wir an der Stelle haben. Und das tut tatsächlich Not, weil das trifft wahrscheinlich auch auf eure Kunden und Unternehmen zu. Unser Stromverbrauch ist, glaube ich, allein im letzten Jahr, der Verbrauch nicht, der ist fast gleich geblieben oder ein bisschen gesunken sogar, aber die Kosten sind um 40% gestiegen. Das ist schon, und wenn ich die letzten 5 Jahre zusammennehme, sind sie wahrscheinlich um mehr als die Hälfte gestiegen. Und das ist schon ein richtiger Hammer, den wir auch nicht so einfach über höhere Preise oder was weiß ich was weitergeben können an die Kunden. Und da hilft uns jetzt tatsächlich oder helfen uns diese Einsparmöglichkeiten, die wir durch Nachhaltigkeitsmaßnahmen ergreifen, ganz, ganz erheblich.
Ja, absolut. Du hast gerade Ökoprofit schon genannt. Dabei handelt es sich ja um eine Zertifizierung. Magst du da vielleicht auch ein paar Hintergründe zu geben, was das für eine Zertifizierung ist? Weil ich glaube, dass das auch für andere Betriebe ganz spannend sein könnte, gerade auch so im Veranstaltungsbereich oder auch Hotels, die viel Veranstaltungen organisieren.
Jo, es gibt ja eigentlich, glaube ich, eine Vielzahl von Zertifikaten und Zertifizierern, die
Absolut.
tatsächlich unterwegs sind. Es
Ja.
lohnt sich wirklich, da mal einen Blick drauf zu werfen, wer zertifiziert was, wie hoch sind die Hürden, kann ich das personell und auch finanziell leisten? Also es gibt sehr teure und umfangreiche Zertifizierungen, die auch relativ stark in Abläufe und Organisationsstrukturen eingreifen und mit großen Dokumentationspflichten versehen sind. Öko-Profit, wenn ich da jetzt drauf eingehen darf, ist tatsächlich so eine Gemeinschaftsarbeit, die meistens von Kommunen initiiert werden. Ne? Also, korrigier mich, aber ich glaube sogar immer, oder?
Ja.
Und Kommunen machen das natürlich auch so, um so ein bisschen einen, ja, erstens ist es gut zu vermarkten und zweitens gibt es auch so ein, wie soll ich sagen, einen relativ preisgünstigen Einstieg für eine wirklich große Bandbreite von Firmen. Also ÖkoProfit ist nicht spezifisch jetzt an Hotellerie oder Veranstaltungsunternehmen gerichtet, sondern es geht von produzierenden Unternehmen. Wir haben ein Hotel mit drin, wir haben uns mit drin, wir haben Dienstleister drin, Banken und Sparkassen. Und wir alle sitzen dann in Arbeitsgruppen drin und durch den, glaube ich, auch durch diesen interdisziplinären Austausch über verschiedene Branchen hinweg lernt man auch ein Stück weit voneinander und kann auch so die Sorgen und Nöte von anderen Branchen ein bisschen miterkennen. Für mich war das Interessanteste mit, dass eben, also welche Möglichkeiten produzierende Betriebe tatsächlich haben und wie groß der Hebel bei denen tatsächlich sein kann durch Energie
Ja.
und Energie und Wärmeeinsparungen. Da gibt es noch andere Möglichkeiten mit Druckluft und was weiß ich, was da alles dazu kommt. Und eigentlich auch, wie gering unsere Möglichkeiten jetzt im Veranstaltungsbereich tatsächlich sind im Vergleich dazu. Aber nichtsdestoweniger haben auch wir Hebel, die wir nutzen können und es damit verbessern können. ÖkoProfit dauert dann ein Jahr. Da gibt es dann 12 begleitete Sitzungen, wo man auch an diese Themenspektren oder Themen, Einzelthemen im Nachhaltigkeitsbereich herangeführt wird und die so wie in der Schule noch mal ein bisschen durcharbeitet. Und nebenbei sind wir aber alle gehalten. Da gibt es dann, glaube ich, pro Jahr 4 Vororttermine, wo die Prüfer dann ins Haus kommen, eine Anleitung geben, das Haus besichtigen, Potenziale noch mal untersuchen, Hinweise geben und Tipps und die musst du halt dann selber umsetzen und bei der Gelegenheit dann auch sehr umfangreiche Fragebögen ausfüllen, was aber okay ist. Also der Arbeitsaufwand, finde ich jetzt im Vergleich zu dem, was andere Labels oder Zertifikate zum Teil fordern, ist machbar, also auch für kleinere Unternehmen. Und am Schluss steht tatsächlich eine anerkannte Zertifizierung und ein Label, das man sich halt irgendwo hinkleben kann. Dass man natürlich auch im Marketing und in der Kundengewinnung sehr, sehr ordentlich und gut nutzen kann.
Absolut, weil ja auch viele Kunden darauf angewiesen sind, ihre Veranstaltungen zum Beispiel in einer nachhaltigen Location stattfinden zu lassen. Wir reden über Berichterstattung, wir reden über CSRD, das Riesenthema Omnibus, was ja gerade auch sehr aktuell ist. Dementsprechend ist das auf jeden Fall dahingehend auch eine sehr, sehr spannende und auch sehr wichtige Maßnahme, die sich einige vielleicht noch mehr auf die Agenda schreiben sollten. Genau. Wenn man von Zertifizierung ausgeht und die Fragebögen, die man dazu ausfüllt, das ist ja eine Menge an Informationen, die man da quasi bereitstellt, aber die Informationen kann man ja auch für sich dann nutzen, wenn man das sowieso schon einmal erarbeitet habt. Habt ihr daraus dann für euch auch noch mal extra ein Nachhaltigkeitsleitbild oder eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt? Und wie seid ihr quasi so dahin gekommen?
Das hatten wir tatsächlich zuvor schon gemacht. Also ich habe ja hier in der noch Corona-Zeit angefangen, 2021. Und dann haben wir uns zunächst mal die Organisation gemeinsam im Team ein bisschen mit angeschaut und darauf aufbauend haben wir dann versucht, eine Strategie fürs Unternehmen zu entwerfen. Und im Rahmen dieser strategischen Überlegungen haben wir natürlich auch Nachhaltigkeitsbestrebungen in die sowohl Strategie als auch dann auch in die Vision mit aufgenommen und uns die auch von unseren Stakeholdern, also hauptsächlich dem Aufsichtsrat und unserem Eigentümer, das ist die Stadt Oberhausen, bestätigen lassen. Und damit ist diese Nachhaltigkeitsstrategie auch jetzt bereits in unserer Unternehmensstrategie verankert gewesen, ohne dass wir bis dahin noch überhaupt was gemacht hätten. Das muss ich sagen. Aber es ist immer gut, wenn man schon mal eine Vision hat und auch den Weg skizziert, der zu dieser Vision hinführt. Nichts anderes ist ja eine Strategie. Danach kam oder währenddessen kam Energieaudit. Die Zahlen aus dem Energieaudit haben wir zu 100% im Öko-Profit-Prozess wiederverwenden können. Jetzt kommen wir auch zu diesen Tipps, die am Schluss hier als Frage noch stehen. Ich greife jetzt ein bisschen vor, weil ich die Frage natürlich auch vor mir habe. Wenn man einmal begonnen hat mit der ganzen Geschichte, dann greifen ganz, ganz viele Elemente ineinander. Also man macht eigentlich nichts für einen Papierkorb. Alles, was du irgendwann mal beginnst, kann dir in anderen Bereichen dann nochmal zugutekommen, finde ich. Und man baut so langsam wie Bauklötzchenmäßig so ein Steinchen aufs nächste auf. Und am Schluss, denke ich mal, steht dann irgendwo auch eine, die wir jetzt noch nicht ausformuliert haben, aber tatsächlich eine Nachhaltigkeitsstrategie.
Ja, absolut. Und das ist auch sehr wichtig, dass du das vielleicht auch schon mal vorweggreifst, weil dieses Ineinandergreifen und diese einzelnen Bauklötze, die sich auch immer wieder anders stapeln lassen, weil man die auch immer wieder anders aufeinander aufbauen kann, sind gerade das Spannende auch an einem Nachhaltigkeitsprozess, weil es ist halt, wie gesagt, auch ein Prozess. Da darf man gerne auch Fortschritte machen. Da kann man auch noch mal ein bisschen zurückbauen und neu aufbauen, wenn man merkt, ach, vielleicht funktioniert das eine nicht. Wir gehen doch noch mal in die andere Richtung. Und das ist auch ein ganz, ganz erheblicher Punkt, wenn man sich auf den Weg macht, so wie ihr auch. Und das sind ja jetzt auch seit 2021 auch schon knapp 4 Jahre vergangen. Also man merkt, man muss schon Zeit investieren, aber es lohnt sich. Das würde mich vielleicht dann auch direkt zur nächsten Frage bringen, wie ihr das geschafft habt, die Bereiche nach und nach in den Prozess zu integrieren oder ob ihr sofort gesagt habt, wir holen direkt alle an einen Tisch und starten durch mit Technik, Catering, Reinigung und so weiter und so fort, wie ihr das gehandhabt habt, weil das interessiert natürlich auch viele Betriebe. Wie kriege ich denn eigentlich alle beisammen, zusammen den Weg mit mir zu gehen, weil häufig steht ja eine Person mit der initialen Idee und mit dem Tatendrang quasi vor einer Gruppe und muss versuchen, alle irgendwie mitzunehmen. Wie war das bei euch?
Na gut, also wie gesagt, die Zielsetzung oder die Vision hatten wir ja in der Unternehmensstrategie mal
Das
drin.
stimmt, ja.
Und das Zweite ist tatsächlich, wenn du die Daten hast, erstmal und dir bewusst wird, wie prekär oder wie stark abhängig wir jetzt als Betreiber eines großen Hauses von externen Faktoren sind, weil wir produzieren dann letztlich Dienstleistungen, also Vermietungen und Nebenleistungen. Aber das Haus lässt sich halt nicht betreiben ohne Wärmeheizung, Kühlung, Lüftung und Gastronomie, also Kühlhäuser und Ähnliches. Das heißt, wenn der Energiepreis nach oben zuckt, und das war eben die letzten Jahre extrem fatal zu sehen, Beginn Ukraine-Krieg, Gaspreis geht in die Höhe. In der Folge dessen sind dann zum Teil auch die Personalkosten immens gestiegen. Und da musst du natürlich drauf reagieren, das ist vollkommen klar. Und wenn du da keine Daten hast dafür, in welcher Dimension sich das auf deine Leistung auswirkt und letztlich auf den Preis auswirken würde, wenn du nichts tun würdest, dann ist das ein klarer Impuls, den musst du befolgen. Ansonsten bist du irgendwann weg vom Markt, würde ich sagen, weil deine Leistungen unbezahlbar, wenn du alles auf den Preis umlegst, oder du bist nicht mehr refinanzierbar, oder eben
Wettbewerbsfähig.
die Kommune muss dann einfach ihren Zuschuss steigern, was in einer relativ armen Stadt wie Oberhausen natürlich auch nicht mehr geht. So, das waren die großen Beweggründe, und das hat auch wirklich jeder im Team verstanden, dass wir uns dort bewegen müssen, weil ich damit auch sehr transparent umgehe. Also ich veröffentliche unsere Zahlen, unsere Jahresergebnisse, die Kostenentwicklung und Ähnliches, und wir diskutieren das auch im Team durch. Und die klare Ableitung ist, dass wir Leute, wenn wir im Energieverbrauch nicht in irgendeiner Weise Einsparmöglichkeiten und Potenziale eröffnen, dann haben wir ein Problem. Und dann wird das zu einer Aufgabe, die auch spannend sein kann für die Leute im Team, weil, also wir haben ja dann auch Haustechniker und Veranstaltungstechniker, für die ist es ja eine coole Sache, wenn sie da ein bisschen rumfrickeln können und sagen, na, da können wir noch was drehen und da können wir uns verbessern und sowas. Und da kann man die auch so ein bisschen, glaube ich, an der Ehre packen, und das hat bei uns auf jeden Fall super funktioniert.
Super. Da kriegt auch jeder noch mal quasi seine Eigenverantwortung noch mal, dann noch mal so ein i-Tüpfelchen obendrauf und so richtig schöne Projekte, wo man am Ende natürlich aber auch Ergebnisse sieht, wenn man vor allem so eine gute Datengrundlage hat, wie ihr die habt,
Genau.
was sehr, sehr wichtig ist, um das jetzt schon mal so als kleines Zwischenfazit zu ziehen. Also Datenlage ist die beste Grundlage, um den Prozess auch zu starten und um auch Erfolge messen zu können und Ergebnisse messen zu können. Das sehe ich auch immer wieder, dass viele gar nicht so genau wissen, wie sich ihre Daten so entwickelt haben über die letzte Zeit. Deswegen die Dokumentation davon sehr, sehr wichtig und ja, einfach Grundlage für die Erfolgsmessung am Ende. Wir haben jetzt schon relativ viel auch so über energetische Maßnahmen gesprochen, die ihr so umgesetzt habt. Gerade, du hattest als konkretes Beispiel das Thema LED-Beleuchtung genannt, dass ihr da alles so ausgetauscht habt. Hast du vielleicht noch ein paar andere Beispiele, was ihr so im energetischen Bereich gemacht habt? Aber auch, ich meine, Nachhaltigkeit ist ja auch nicht nur im energetischen Bereich angesiedelt, sondern halt auch natürlich im wirtschaftlichen Sinne und auch im sozialen Sinne, was ihr da in den Bereichen vielleicht grundsätzlich so gemacht habt.
Ja gut, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Ja, nur mal ein paar Beispiele.
Genau, also uns hat ein bisschen in die Karten gespielt, dass der zentrale Produktionsteil in der Küche zum Beispiel einfach obsolet war. Das war eine alte Kiste, über 20 Jahre im Betrieb. Großkücheneinrichtungen, ein paar werden wissen, wovon ich dann rede, mit so großen keine Ahnung, Kochtöpfen und so Zeugs. Mit einer 1 Quadratmeter großen Herdplatte aus Gusseisen, die erstmal, glaube ich, 2 Stunden lang vorglühen musste, bis überhaupt irgendwie Wärme, also kochfähig war. Also die hat einfach einen immensen Stromaufnahme gehabt und nicht so sehr eine Energieabgabe. Die mussten wir ersetzen. Das war jetzt wirklich keine Herzensangelegenheit von mir. Es war eher eine Zwangslage, aber natürlich ersetzt man in dem Fall 20 Jahre alte Güter mit einem relativ hohen Strom- und Energieverbrauch durch neue Güter, die deutlich besser sind. Also das weiß man ja auch aus dem Privatleben wahrscheinlich, wenn du einen 20 Jahre alten Kühlschrank wechselst, dann wird der neue wahrscheinlich ein Viertel vom Stromverbrauch von dem alten haben.
Ja.
Also alles, was reinvestiert wird oder Neuinvestitionen oder Herzinvestitionen, ist ja das richtige Wort, sind, muss man auf jeden Fall darauf achten, nicht zu billig kaufen, wenn es irgendwie möglich ist von der Wirtschaftlichkeit her. Und dann natürlich ganz eminent darauf achten, dass die Nachhaltigkeit, Stromverbrauch, Wasserverbrauch und ähnliche Kennzahlen oder Merker, die dabei sind, zu beachten und möglichst hohe Nachhaltigkeit an der Stelle anzustreben. Dann haben wir nur ein kleines Beispiel festgestellt, dass unsere Warmwasserversorgung einfach komplett überdimensioniert war. Warmwasser brauchen wir eigentlich nur für die Gastronomie hauptsächlich und ein bisschen für die Duschen. Die werden aber nur, keine Ahnung, 30 Mal pro Jahr benötigt, wenn irgendwelche Künstler sich duschen. Selbst die gehen meistens ins Hotel. Also das ist fast zu vernachlässigen für den tagtäglichen Gebrauch, wird tatsächlich nicht so viel verwendet. Und wir hatten einen 1000 Liter Warmwasserboiler, der auch 20 Jahre alt war, also von der Energieeffizienz auch nicht so doll. Und den haben wir jetzt halbiert. Der hat die halbe Größe und ist damit natürlich auch eminent günstiger im Gesamtbetrieb, sowohl energetisch als auch von der Wassererzeugung. Und so kann man Schritt für Schritt mal durchgehen. Jetzt sind wir so ein bisschen an diesen Kompressoren für die Kühlräume dran, für die Kühlräume selber nochmal. Heizungssteuerung ist bei großen Häusern natürlich ein Problem. Ich sag mal, wir haben ein altes Haus, 60 Jahre alt. Wir haben ungefähr, ich glaube, 80 Heizkörper oder sowas, die alle eine Einzelsteuerung drin haben. Das heißt, wenn du viele Einzelräume im Betrieb hast im Winter, dann hat gerne mal jeder unserer Kunden und Gäste ein anderes Wärmeempfinden. Das heißt, die einen reißen die Heizung auf, der nächste macht ins Fenster auf, weil er es gerne kühler hätte. Man lässt die Heizung aber trotzdem laufen und so Geschichten, was sehr, sehr ungünstig ist für den Gesamtverbrauch insgesamt. Da werden wir noch einen großen Schritt tun müssen. Das ist allerdings dann mit einer Investition verbunden, die nicht ohne ist. Aber eine zentrale Heizungssteuerung und vielleicht auch mit Kühlung, Lüftung und gleichzeitigen Management der Fenster, die sich dann nicht mehr öffnen lassen würden oder nur noch zum Teil öffnen lassen würden. Das wäre noch ein großer Schritt, den wir zu gehen hätten. Das ist sicherlich analog auch in Hotels ein Problemchen, könnte ich mir gut vorstellen.
Absolut, ja.
Aber wie gesagt, das ist noch ein Schritt, den wir gehen müssen. Der nächste, den wir gehen wollen, ist, dass wir einen Großteil der Saalbeleuchtungen, also wir haben bisher hauptsächlich diese Nebenräume und Foyers mit LED ausgestattet. Saalbeleuchtung ist ein anderes Thema, weil auch der Charakter von der Beleuchtung dort wichtig ist. Das kann man nicht einfach mit irgendwelchen LEDs aus dem Baumarkt machen, sondern da muss man das ein
Ja.
bisschen mehr abstimmen. Aber selbst mit einem Beleuchtungsberater und etwas teureren Beleuchtungs- oder Leuchtmitteln würden wir da auf Amortisationsdauern von 1,5 bis 2 Jahren kommen. Also auch das ist ein Thema, dem wir uns annehmen werden, die wahrscheinlich, wir haben nächste Woche einen Besichtigungstermin und werden das wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch nochmal mit umsetzen. Und das ist so unser Arbeitsauftragsblatt, das wir dann jetzt im Rahmen von Ökoprofit erstellt haben, wo wir versuchen, so eins nach dem anderen abzuticken.
Ja, absolut. Sehr, sehr spannend. Und da sieht man halt auch eins nach dem anderen, immer mal wieder schauen. Ein Projekt abschließen, nächstes anfangen, weil es ist halt, gerade wenn man viele Jahre nichts gemacht hat, da kommt dann doch schnell viel zusammen, wenn man es dann alles auf einmal irgendwie modernisieren möchte und auf den aktuellen Stand bringen möchte. Was würdest du sagen, auf welche Maßnahme bzw. welches Projekt, was ihr bis jetzt umgesetzt habt, bist du so besonders stolz? Also was bewegt dich da am meisten?
Wir haben jetzt tatsächlich den Zuschlag bekommen, also es ist ein Zuschlag, es war jetzt ein 2-jähriger Prozess. Wir wollen auf unser Dach vom Haus eine PV-Anlage aufstellen. Das war ein bisschen mühsam durch sämtliche Genehmigungsprozesse und jetzt letztlich auch mit also Dachbelastung und Dachdecker und keine Ahnung, was da alles noch dahinter gesteckt hat und die Sache verzögert hat. Und jetzt ist es durch und nächstes Wochenende, glaube ich, starten wir mit der Installation dieser PV-Anlage, die uns dann rund 17 bis 18% unseres Gesamtstromverbrauches komplett autark und kostenfrei stellen wird. Und auch das ist eine Maßnahme, die sich vom ersten Jahr an tatsächlich amortisiert, weil die Finanzierungskosten insgesamt geringer sind als der erwartete Ertrag. Also drückt die Daumen, dass es so kommt, aber das ist die Vorhersage, die so kommen wird. Das ist ein richtig großer Schritt. Gut, am Anfang ist es immer leichter, die großen Sachen zu machen, weil ich muss es anders sagen, am Anfang ist es leichter, die kleinen Trippelschritte zu machen und irgendwann kommst du dann auch an die großen Sachen ran und wenn die dann abgearbeitet sind, dann bist du am Schluss wieder bei diesen kleinen Schritten wahrscheinlich. Und aber ich glaube, aufhören wird es nie mit Sachen, die man verbessern kann. Und insofern haben wir
Ja,
noch ein paar Sachen vor uns.
absolut. Und wir haben ja auch viel in den letzten Monaten auch mit eurem Gastrobetrieb zusammen gearbeitet, was natürlich auch total spannend ist, weil die ja die Räumlichkeiten mitbenutzen. Aber ihr seid da ja auch in der glücklichen Lage, dass die beiden Herren ja auch sehr motiviert sind, damit an einem Strang zu ziehen und auch eigene Ideen einbringen. Vielleicht einmal für die Zuhörenden als Information, dass da auch tatsächlich schon ein Leitfaden und ein Fahrplan quasi erstellt worden ist, der in den nächsten Monaten, Jahren nach und nach auch abgearbeitet wird. Also das vielleicht auch als Tipp, alle Leute wirklich mit reinzuholen, zu erklären, worum es geht, was ist die Grundlage, was ist das Ziel, Unterstützung anbieten, auch gerne mal Leute von außen hinzuholen, die vielleicht auch noch mal ein bisschen Input geben. Da auch noch mal Werbung in eigener Sache. Die Transformationscoaches können halt kostenfrei diese Unterstützung auch bieten, in Prozesse reinzugehen und zu schauen, wie ist denn der aktuelle Stand und wo kann man vielleicht noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit oder auch mit digitalen Maßnahmen nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Und ja, deswegen fand ich das sehr toll, auch Teil bei euch des Prozesses zu sein, vor allem im Gastrobereich, das so ein bisschen mit zu begleiten und da auch relativ schnell erste Ergebnisse gesehen zu haben. Genau. Und ja, vielleicht dann jetzt nochmal so als Roundup zum Abschluss. Du hattest ja einen Tipp eben schon mal mitgegeben. Hast du vielleicht noch einen anderen Tipp oder mehrere Tipps für andere Betriebe, die vielleicht in einer ähnlichen Lage stecken, die vielleicht auch schon angefangen haben und ein bisschen auf der Stelle treten oder vielleicht auch für diejenigen, die noch nicht angefangen haben und noch ein bisschen Motivation für den Startschuss brauchen?
Ich glaube, die meisten haben wir zumindest mal angesprochen oder berührt in dem Gespräch. Also für mich ganz wichtig, du brauchst die Zahlen, Daten, Fakten. Ohne das operierst du im Blinden. Dann kannst du irgendwelche Lampen auswechseln und wunderst dich, dass sich irgendwie nichts tut. Aber kann natürlich auch an etwas ganz anderem liegen, nämlich, keine Ahnung, Strom ist teurer geworden, der Verbrauch ist höher, weil du einfach mehr Umsatz gemacht hast und die Küche häufiger im Betrieb war. Also man muss sehr, sehr, sehr genau, finde ich, erstmal sich überlegen, welche Daten brauche ich, wo kriege ich die her, wie kann ich sie sammeln, ist gar nicht schwierig tatsächlich. Achtet darauf, dass ihr eine ordentliche Buchhaltung habt, die richtigen Konten bedient, aus den Kennzahlen eure Schlüsse ziehen könnt. Das finde ich immer wichtig, sowohl im normalen betriebswirtschaftlichen oder wirtschaftlichen Geschehen als auch jetzt in puncto Nachhaltigkeit. Und dann darf man sich tatsächlich nicht erschlagen lassen von Möglichkeiten oder von Anforderungen, die man meint, da auf sich zukommen zu sehen, sondern am besten ist in dem Fall mal einfach mit ein paar kleinen Maßnahmen zu beginnen, sich zu überlegen oder auch Rat zu holen, was kann man denn relativ easy umsetzen am Anfang, wo vielleicht auch intern im Team eine gewisse Begeisterung erwecken könnte. Und bei der Gelegenheit, das habe ich jetzt bei Ökoprofit nochmal mit rausgenommen, gerne auch mal mit Visualisierungen arbeiten. Das heißt, wir haben hier keine Ahnung, im Einkauf oder im Abfall so und so viel weniger produziert, also eher im Abfall weniger produziert. Das kann man mit irgendwelchen Kisten zum Beispiel mal visualisieren. Oder wir haben so und so viel Energie weniger einkaufen müssen, weil wir durch eine neue Beleuchtungsanlage eben Strom eingespart haben. Das kann man denn visualisieren, keine Ahnung, oder einfach bildlich beschreiben, dass der Mann da mit einem Einfamilienhaus, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang beleuchten könnte oder so. So Geschichten, dass das auch ein bisschen greifbar wird und dann auch als Motivation rückgespiegelt werden kann ins Team. Und das Dritte ist natürlich, natürlich bin ich jetzt Geschäftsführer und kann ein paar Sachen anordnen, aber allein funktioniert es halt nicht. Du brauchst tatsächlich Leute, die mitziehen und auch eine gewisse intrinsische Motivation entwickeln, da mitzumachen. Es geht auch nicht nur mit irgendwelchen finanziellen Anreizen oder sowas. Man muss die ein Stück weit schon oder sein Team ein Stück weit auch begeistern für dieses Thema und sich Mitstreiter suchen oder ein Team gründen. Also muss nicht sein. Gut ist es natürlich, man hat ein Team, das sich regelmäßig trifft und Gedanken, Überlegungen, Pläne, Ziele oder Ähnliches formuliert. Aber es kann auch komplett ohne Organisation laufen, indem man einfach, keine Ahnung, ein schwarzes Brett installiert und sagt, macht einfach Ideen drauf, wie man einsparen kann oder sowas oder einen Zettelkasten oder sonst irgendwelche Geschichten. Aber auf jeden Fall Team mitnehmen, Informationen, Ideen sammeln. Auch ich kann nicht alle Ideen, selbst ich kann nicht alle Ideen alleine haben.
Nein, wirklich.
Scherz am Rande. Niemand ist so klug wie sein ganzes Team oder seine ganze Firma. Also nehmt die Möglichkeiten an, die auch eure Mitarbeiter euch bieten können und die Ideen, die dort produziert werden.
Ja, absolut. Sehr wichtiger Hinweis. Und ich finde, das sind sehr schöne abschließende Worte. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, lieber Willi, dass du dir die Zeit heute genommen hast, die Fragen zu beantworten und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie es bei euch so gelaufen ist und wie es bei euch läuft. Ich wünsche euch nach wie vor ganz viel Erfolg noch bei eurer Nachhaltigkeitsreise und drücke die Daumen, dass es mit der Photovoltaikanlage alles so funktioniert. Und ja, ich würde sagen, genug Input, um wieder was anzupacken. Und an alle Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende da dran geblieben seid. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Und bis dahin, macht's gut.
Das war ein Podcast der Transformationscoaches für Nachhaltigkeit und Digitalisierung für das Gastgewerbe in NRW.